Seid ihr alle wach? Seid ihr da? Oh, gut. Ich muss mich ein bisschen hier hinstellen, genau, der Beamer blendet ganz schön. Ich liebe es, auf Reisen zu gehen. Vielleicht habt ihr es vorhin schon geahnt, wenn ich mir einen Camper wünsche, ist es vielleicht naheliegend. Ich liebe es, auf Reisen zu gehen, zumindest solange die Grenzen geöffnet sind. Und diese Leidenschaft teile ich mit meinem Mann Daniel, Gott sei Dank. Und neben den, sage ich mal, normalen Sommerurlauben, die man verbringt, bei uns ist das meistens eher Allgäu oder Südtirol oder Frankreich, andere schöne Orte in Europa, hatten wir das Vorrecht, schon ein paar Mal größere Reisen zu machen. 2008 sind wir als Paar gemeinsam in Patagonien gewesen, 3 Monate, als wir die Stelle gewechselt hatten von Essen, Wuppertal nach Nürnberg. 2014 durften wir mit unseren 2 ältesten Töchtern 5 Monate erst in China verbringen, bei unseren CVM-Partnern und dann in Australien. Und unsere längste Reise, ein paar wissen es hier, die kennen mich schon länger, aber vielleicht nicht alle, hat tatsächlich ein ganzes Jahr gedauert. Eine Weltreise nach unserer Hochzeit. Also für alle, die noch nicht verheiratet sind, ich sage euch, das ist der Wahnsinn. Ihr solltet das versuchen. Und es ist nicht so teuer, wie ihr denkt. Ihr könnt mich gerne darauf ansprechen. Da gibt es so ein paar Tricks und Methoden, wie das einigermaßen zu bezahlen ist. Wir haben viel erlebt. Und diese Reisen haben einzigartige Erinnerungen bei uns hinterlassen. Wir waren auf atemberaubenden Bergen gestanden, hatten die schönsten Sonnenauf- und Sonnenuntergänge gesehen. Uns wurde Falschgeld angedreht. Wir wurden von Affen angegriffen. Wir wurden richtig ausgeraubt und mussten in Peru in den Anden neue Pässe beantragen. Und jetzt müssen die Jüngeren kurz nachdenken, was das ist. Uns wurde unser Fotoapparat geklaut und das war eine analoge Digitalkamera. Und in dieser Fototasche waren auch noch die ganzen anderen Filmdosen mit den Filmen und den Fotos, die wir gemacht hatten. Das war wirklich das Schmerzhafteste, wie ihr euch denken könnt. Heutzutage ist das nicht mehr das Problem. Wir waren mit Missionaren im Dschungel und sind in eine komplett fremde Welt abgetaucht. Und wir durften bei Fremden in Australien unsere Kinder in der Badewanne baden, was ihr allerhöchstes Glück an dem Tag war. Wir haben auf unserer Reise unterschiedlichste Menschen getroffen. Wir haben verschiedenste Erfahrungen gemacht. Witzige, romantische, beglückende, herausfordernde. Eine Reise hinterlässt Spuren. Eine Reise verändert uns. Und ich habe mir gedacht, vielleicht, wenn euch heute Abend das Gesprächsthema ausgeht und ihr nicht mehr über das Thema reden möchtet, könnt ihr euch ja einfach mal von euren Reisen erzählen, bei einem Glas Wein oder einer Flasche Bier. Heute geht es auch um eine Reise, wie ihr ja schon ahnt. Und allein deshalb finde ich diese Geschichte unglaublich sympathisch. Die Reise nach Jerusalem. Wobei ich behaupte, dass diese Reise damals wesentlich entspannter und stressfreier ablief als dieses allseits bekannte Spiel, was ja ultra stressig ist. Es geht um eine äußere Reise, es geht auch um eine innere Reise. Ein Mann macht sich auf den Weg, er folgt seiner Sehnsucht. Er schafft es, ich schätze, mindestens 4 Monate sich beurlauben zu lassen und legt mit einem Pferdewagen, nicht zu Fuß, aber ich glaube, das war nicht unbedingt viel bequemer, eine Reise von 5000 Kilometern zurück, falls meine Angaben von Google Maps stimmen. Ihr wisst, um wen es geht. Und ich würde gern zuerst den Text lesen aus Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 40, der Kämmerer von Äthiopien. Falls ihr Bibeln habt, schlagt die gerne dazu auf oder holt die Handys lieber nicht raus, weil dann kriegt ihr irgendwelche WhatsApp-Nachrichten oder sonstigen News. Aber falls ihr Bibeln habt, schlagt sie gerne mit auf. Ich finde, es ist immer schön, das auch selber noch vor Ort selber zu lesen oder was reinzuschreiben. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Ich stehe euch wahrscheinlich im Weg, ne? Aber egal, ich lese ja vor. Siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Könige von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab. Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seiner Straße fröhlich. Philippus fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Wahrscheinlich ist euch der Text nicht fremd. Und als ich ihn in Vorbereitung auf diesen Tag gelesen habe, habe ich natürlich als erstes diesen Philippus gesehen. Ich habe hier diese zwei schicken Männer mitgebracht. Das erste ist der Philippus, der da hinten, könnt ihr euch unschwer denken, ist der Äthiopier. Und ich dachte, wenn man so auf diesen Philippus schaut, dann fällt mir folgende Überschrift dazu ein: Der perfekte Tag im Leben eines Evangelisten. Und ich sage es euch, das ist der Traum einer jeden Person, die wie ich an der Evangelistenschule Johanneum ausgebildet wurde. Der perfekte Tag im Leben eines Evangelisten. Der Evangelist, ganz kurz, wer ist das? Der Philippus. Und ich weiß nicht, an wen ihr gedacht habt, als ihr das Wort Philippus gehört habt. Mir ist als erstes der Jünger und der Apostel dazu eingefallen, aber wahrscheinlicher ist es ein Mann, der in Apostelgeschichte 6 zu den 7 Diakonen gewählt wurde. Die Gemeinde in Jerusalem hat Diakone gewählt, das kennt ihr die Geschichte. Und da heißt es, es wurden die Diakone gewählt, um die Apostel zu entlasten. Von daher geht man davon aus, dass der Philippus, der da aufgezählt wird, einer der 7 Diakone ist. Der gleiche Philippus wird in Kapitel 21 nochmal erwähnt. Da wird von einem sehr charismatischen, geistgefüllten Evangelisten gesprochen. Also passt gut zu unserer Geschichte. Hundertprozentig kann ich es euch ehrlich gesagt nicht sagen, weil die Ausleger streiten sich. Ist es jetzt der Diakon? Ist es vielleicht doch der Apostel und Jünger? Je nachdem auch, wie man diese Geschichte in die Apostelgeschichte einordnet. Oder ist es vielleicht sogar die gleiche Person? Also das kann auch sein, dass es der Jünger und Apostel sich dann zu dem Diakon hat wählen lassen und dann da seinen Dienst weiter verrichtet hat. Es gibt keine sozusagen fertige Auslegung oder keine hundertprozentige Überzeugung davon, welcher es ist. Ich finde, es tut zu der Geschichte auch nicht so viel, von daher sucht euch was aus, aber ich wollte es auf jeden Fall gesagt haben. Also, der perfekte Tag im Leben eines Evangelisten. Warum ist es so ein perfekter Tag? Ich glaube, es liegt natürlich vor allem daran, dass Gott selbst diese Begegnung zwischen Philippus und dem Kämmerer perfekt organisiert hat. Wenn ihr nochmal so den Text Revue passieren lässt, der Philippus kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, genau an die richtige Straße, dann kommt der Kämmerer entlang in seiner Kutsche, liest genau in dem Moment eine Textstelle, die perfekt auf Jesus hinweist. Der Philippus kann natürlich dazu was sagen, steigt auf, erklärt ihm die Stelle perfekt und dann kommt doch genau in dem Moment mitten in der Wüste in Jerusalem ein Wasserlauf und er kann den Kämmerer taufen. Diese Begegnung ist eindeutig sowas von Gott initiiert und eingeführt. Und so soll es auch rüberkommen. Das war dem Lukas, dem Schreiber der Apostelgeschichte, auch wichtig. Gott selbst ist hier am Werk. Er bringt diese beiden Personen zusammen. Er schenkt, dass der Kämmerer an dem Tag zu Jesus findet. Und dennoch könnte man jetzt sagen, Punkt, super. Gott hat das natürlich toll getaktet, behaupte ich, es liegt schon auch daran, dass Philippus sich in der Art von Gott gebrauchen lässt. Es ist deshalb ein perfekter Tag im Leben eines Evangelisten, weil der Evangelist gut mitspielt. Und da habe ich mal 4 Sachen herausgegriffen und ich finde diese Punkte sehr einprägsam. Ich finde, wir können da auch ganz viel lernen von dem Philippus und trotzdem soll es heute nicht der Schwerpunkt des Morgens sein. Also deswegen karikiere ich es eher ein bisschen und will nachher dann noch etwas mehr Zeit bei dem Kämmerer verbringen. Also, warum macht der Philippus das so gut? Und das erste ist, er hört Gottes Stimme und gehorcht. Ich weiß nicht, ob ihr den Text noch vor Augen habt, das war ja zweimal. Gleich am Anfang sagt der Engel, geh auf die Straße, die einsame Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Und Philippus geht. Ich habe da mal kurz die Karte mitgebracht. Ich meine, braucht ihr bestimmt alle nicht. Ihr wisst es bestimmt alle, wo das liegt. Ich habe noch mal nachgeschaut, lieber. Ihr seht da, ne, ist Jerusalem. Oh, ja, gar nicht so einfach zu erkennen. Hier ist Jerusalem, da ist Gaza. Und es war damals so eine Ruinenstadt, also deswegen auch einsame Straße. Da war fast niemand hin unterwegs, außer eben der reist weiter nach runter. Und da stellt er sich hin an das Ausgangstor von Jerusalem. Es ist Mittag, es ist heiß. Philippus hört und gehorcht. Ob das Sinn macht oder nicht, der hat ja keine Ahnung, was dann passiert. Ob es heiß ist oder nicht, ob er Lust hat oder nicht, er geht. Und das zweite Mal sagt der Kämmerer, Quatsch, nicht der Kämmerer, sagt der Heilige Geist zu dem Philippus, so, jetzt stehst du an der Straße, jetzt kommt diese Kutsche an, lauf und geh neben dem Wagen her. Philippus läuft hin und läuft neben dem Wagen her. Ich vermute, die Kutschen waren damals nicht so schnell. Ich glaube, die waren eher so im Schritttempo unterwegs. Der läuft neben dem Wagen her und hört, wie der Kämmerer aus dieser Schriftrolle liest. Und ich habe mir gedacht, das ist schon ein bisschen strange. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. So, ne, auf der Autobahn im Stau, Fenster runtergekurbelt. Hi, grüß dich, was hörst du denn so, was beschäftigt dich so? Oder beim Joggen habe ich gedacht, das ist fast noch skurriler. Du läufst einfach neben dem Fremden her, joggst neben dem her, der denkt sich, oh Gott, was will der von mir? Hat er vielleicht einen Stöpsel im Ohr, sagt er, hey, tippst du mal an. Ich wollte einfach mal hören, was hörst du denn gerade so an? Ich würde gerne mit dir über ins Gespräch kommen. Vielleicht die einfachste Variante wäre noch auf der Parkbank, wenn jemand ein Buch liest. Aber ich weiß nicht, ob ihr das schon mal getan habt, euch dazuzusetzen und einfach interessiert nachzufragen, was die Person liest. Also ich muss gestehen, ich habe das noch nicht getan. Man kann natürlich jetzt auch sagen, hat ja der Heilige Geist auch nicht gesagt. Aber vielleicht kennt ihr das, dass euch doch ab und zu Gottes Stimme anstupst, auch etwas Ungewöhnliches zu tun. Und ich weiß nicht, ob ihr reagiert habt. Ich bin manchmal doch zu feige oder denke mir, ach, ob das jetzt wirklich Gottes Stimme war. Ich habe ja gar keine Zeit, ich bin ja hier nicht der Philippus, der ja nichts anderes zu tun hat, außer ne, durch die Gegend zu marschieren. Ich bewundere das. Philippus hört und gehorcht. Egal, ob das für ihn Sinn macht, egal, ob es ihm peinlich ist, er hört Gottes Stimme und gehorcht. Erste Sache. Zweite Sache. Philippus stellt mutig die passende Frage. Also er läuft neben dieser Kutsche her, er hört den Kämmerer den Text aus der Jesaja-Rolle vorlesen. Damals hat man immer laut gelesen. Und er stellt die passende Frage. Verstehst du auch, was du liest? Anscheinend genau die Frage, auf die der Kämmerer gewartet hat. Ich habe mir das so vorgestellt, wohl nicht zu schüchtern, aber auch nicht zu aufdringlich. Mutig und klar, sich anbietend, aber nicht anbiedernd, die richtige Frage zur richtigen Zeit, wahrscheinlich im richtigen Ton. Sonst hätte der Kämmerer ihn wohl nicht auf die Kutsche eingeladen. Philippus spricht den Kämmerer mutig an und stellt die passende Frage. Sprichst du Menschen mutig an, wenn du denkst, ach, da könnte ich doch mal nachfragen? Ich erlebe uns als Deutsche eher schüchtern und zurückhaltend. Und mir ist gekommen, die einfachste Frage, die wir stellen können, das ist nichts Kompliziertes, das ist eigentlich die Frage, wie geht es dir? Also muss noch gar keine hochtheologische oder sonst wie krasse Frage sein, aber diese ehrliche Frage und nicht nur so im Nebenbei, wie geht es dir, eröffnet viel Raum für Menschen zu erzählen. Und ich würde mir mal wünschen, in unserem doch sehr überladenen Alltag, dass Raum ist für diese Frage. Wie geht es dir? Oder eben eine konkretere Frage. Verstehst du auch, was du liest? Was treibt dich gerade um? Was auch immer. Philippus stellt mutig die passende Frage, auch eventuell mit dem Risiko, abgewiesen zu werden. Aber es klappt. Der Kämmerer bittet ihn, auf seine Kutsche sich dazu zu setzen und ihm die Schriftstelle zu erklären. Und natürlich kommt dann dieses wunderbare Stichwort, was wir auch noch die Tage, glaube ich, weiter verfolgen werden. Philippus ist sprachfähig. Also ich sag's euch, das ist nicht nur der perfekte Tag, wahrscheinlich ist es auch der perfekte Evangelist. Aber ich wollte es nicht zu übertreiben. Er ist natürlich super sprachfähig. Er knüpft bei der Frage an des Gesprächspartners. Der redet ihm ja hier vor. Jesaja, bla bla bla, der Lied des leidenden Knottesknechtes. Wer ist das denn? Philippus weiß es natürlich. Er knüpft bei der Frage an. Und deswegen ist es so ein lustiger Ausdruck hier, das steht bei mir in meinem Kommentar, er frohbotschaftet ihm von Jesus. Und ich fand dieses Wort total genial. Er frohbotschaftet ihm. Natürlich heißt es in erster Linie, er erzählt ihm die frohe Botschaft von Jesus. Aber ich finde, das klingt auch nach Spaß, nach Frohsein, nach Begeisterung, nach Leidenschaft. Ne, Stine, nächstes Mal gehst du ins Jugendzentrum und sagst, so, ich frohbotschafte jetzt. Bisschen komisch, aber das steckt dahinter. Und ich habe mir gesagt, das wünsche ich mir von uns, dass wir von Herzen gerne frohe Botschaften, dass wir hier wie dieser Smiley so richtig übergehen mit dieser guten Botschaft von Jesus, von dem, was er uns geschenkt hat in unser Leben hinein, was wir dieser Welt zu sagen haben. Dass wir es den Kids im Jugendzentrum sagen, dass wir frohe Botschaften den Eltern und Erwachsenen, die zu unserem Programm kommen, unseren Kommilitonen an der Uni, unseren Arbeitskollegen, den Nachbarn und eigenen Freunden und vielleicht sogar den eigenen Familienmitgliedern. Das ist oft am schwersten. Lasst uns frohbotschaften. Also dieses Wort hat mich begeistert. Und die Geschichte neigt sich schon dem Ende zu. Ihr seht, der Philippus war erfolgreich mit seiner frohen Botschaft, wenn man das mal so sagen darf. Der Kämmerer möchte sich taufen lassen und Philippus tut das. Er führt den Kämmerer zu Jesus. Das ist ein Geschenk, das ist uns allen klar. Aber er hält auch nicht vor dem letzten Schritt an, sondern er tauft den Kämmerer auf seinen Wunsch hin. In ein paar wenige Stunden begann die Begegnung zwischen Philippus und dem Kämmerer. Er frohbotschaftet ihm, er tauft ihn und dann ist er wieder vom Erdboden verschwunden. Ziemlich genial. Wie gesagt, der perfekte Tag im Leben eines Evangelisten. Und ich habe es ja schon erwähnt, ich will da jetzt gar nicht so viel mehr drauf eingehen, aber wir könnten hier echt einen Haufen lernen. Und vielleicht habt ihr Zeit, diese vier Aspekte nochmal mitzunehmen. Vielleicht sagt ihr für mich persönlich oder in irgendeiner Gruppe, will ich das nochmal vertiefen. Hier können wir jede Menge gute Strategien der Evangelisation lernen, Gottvertrauen, Gehorsam und vieles mehr. Aber ich möchte gern den Blick auch noch auf den zweiten Menschen lenken. Diesen smarten, intellektuell wirkenden, gut aussehenden, dunkelhäutigen Kämmerer. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal intensiver mit dem beschäftigt habt. Ich habe die Geschichte meistens so im Ohr, dass man eben auf diesen Philippus schaut und auf diesen Evangelisten und auf das, was er vollbringt und was wir von ihm als Christen lernen können. Aber dieser Kämmerer fasziniert mich. Und ich will euch drei Dinge mitgeben, die mich da besonders faszinieren, die ich dann nach und nach entfalten werde. Das erste ist, er folgt seiner Sehnsucht. Das zweite, er ist wissbegierig und lernbereit. Und er ist entscheidungsfreudig. Wer ist dieser Mann? Wie gesagt, da seht ihr ihn. Beide sind sehr schlaue Männer, deswegen haben beide eine Brille bekommen. Ich habe übrigens auch eine auf. Meistens trage ich Kontaktlinsen, aber heute hat das irgendwie so gepasst. Also dieser Kämmerer, ihr seht es ja schon, ist ein Kämmerer, ein Schatzmeister, Finanzminister. Der Kandake, ein Beamter mit viel Macht. Und bei Kandake, ich weiß nicht, ob ihr über dieses Wort gestolpert seid, ich habe echt üben müssen, um es auszusprechen. Das klingt ein bisschen befremdlich, hat nichts mit Kakerlake oder so zu tun. Kandake, so wurden die Mütter bezeichnet, die für ihre Söhne im damaligen Königreich Äthiopien regierten. Und dieses Königreich Äthiopien ist nicht unser heutiges Äthiopien, sondern dieses Königreich Äthiopien ist die Gegend Nubien, heißt es. Und ich habe irgendwie keine perfekte Karte gefunden. Das ist so das Einzige, was ich gefunden habe. Aber dieses Nubien liegt eigentlich im südlichen Teil von Ägypten und dann hier im nördlichen Teil vom Sudan. Und die Hauptstadt damals war Meroe, wo ihr diesen Stern seht. Und ich habe übrigens gelesen, falls ihr da mal hinreisen wollt, man kann da Geländewagen-Expeditionen buchen. Also es gibt diesen Landstrich, man kann da reisen. Ist bestimmt spannend zu erkunden, vielleicht ein bisschen bequemer als die Kutsche. Genau, Meroe, also ich schätze mal, der kam daher, wenn da das Hauptstadt war und das Zentrum der Macht, 2500 Kilometer Wegstrecke von Jerusalem entfernt. Und dann noch eine spannende Sache zu diesem Kämmerer. Bei Luther steht das ja nicht so da, aber in den meisten anderen Übersetzungen wird es benannt. Da steht, es war ein Eunuch. Und Eunuch können zwei Dinge bedeuten. Es kann entweder bedeuten, dass es ein hoher Beamter war, oder es kann bedeuten, dass es ein Kastrat war. Und vielleicht denkt ihr jetzt, ach Dani, nee, das interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, was das jetzt genau bedeutet. Es ist insofern spannend, ich habe damit auch nicht gerechnet, weil es theologisch eine ganze Menge mit dieser Geschichte macht. Ich erkläre es euch ganz kurz, im Detail könnt ihr mich dann darauf ansprechen. Also es ist insofern interessant, wenn dieser Kämmerer einfach ein hoher Beamter war, dann konnte er religionsgeschichtlich ein Jude werden, ein Proselyt. Und das bedeutet, der Philippus hat in dieser Geschichte einen Juden zu Jesus geführt. Wenn er aber nicht nur ein hoher Beamter war, sondern ein Kastrat, ein kastrierter Mann, dann war er aus Sicht der Juden ein Verschnittener und konnte kein Jude werden. Er war ein Gottesfürchtiger. Beide konnten nach Jerusalem reisen. Die Proselyten waren dazu angehalten. Die Gottesfürchtigen haben das getan aus besonderem Eifer. Das heißt aber, dass in dieser Geschichte bereits ein Heide zu Jesus geführt wurde. Und ich weiß nicht, ob ihr die Apostelgeschichte so ein bisschen im Blick habt. Erst wurde in Jerusalem missioniert. Dann wurden durch Paulus und durch die ganze Verfolgung, die eingesetzt ist, die Apostel vertrieben, haben angefangen, im Umland von Jerusalem zu missionieren, aber immer noch die Juden. Dann die Samariter, das war ja schon so eine schwierige Geschichte, aber es waren keine Heiden. Und dann offiziell berichtet uns die Apostelgeschichte, dass erst mit der Bekehrung des Hauptmanns Cornelius die Mission der Heiden begonnen hat. Wenn das jetzt aber ein kastrierter Kämmerer war, dann hat eigentlich da schon ein Heide das erste Mal Jesus kennengelernt. Und das Spannende ist, das kann man jetzt noch weiterführen, redaktionsgeschichtlich steht die Geschichte wirklich da, so als Erlaubnis, als Hinführung darauf, dass wirklich Gott selbst diese Tür aufgemacht hat und gesagt hat, ja, bringt das Evangelium zu den Heiden, oder steht die vielleicht sogar hinter der Geschichte von der Bekehrung des Cornelius und wurde dann von dem Lukas nach vorne gezogen, um diese Philippus-Legenden zusammenzuschließen. Also an diesem Punkt höre ich damit auf. Vielleicht interessiert es euch vielleicht auch nicht, aber irgendwie fand ich es doch spannend. Gut, also der Äthiopier. So. Das Erste, was mich an ihm total begeistert ist, er folgt seiner Sehnsucht. Und ich finde, man spürt ihm diese große Sehnsucht einfach ab. Er hat so eine Sehnsucht danach, den wahren Gott in Jerusalem noch besser kennenzulernen und ihn anzubeten. Und deshalb macht er sich auf den Weg nach Jerusalem. Wie gesagt, das war keine kurze Strecke. Das war echt eine lange Reise, kostspielig, bestimmt auch gefährlich. Kein Tagesausflug, kein kurzer Städtetrip. 5000 Kilometer. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal zu Fuß oder in einer Pferdekutsche 5000 Kilometer zurückgelegt habt. Ich finde das echt weit. Ich habe mal nachgerechnet, bei Google Maps steht, wenn die Kutsche im Schritttempo gelaufen ist, dauert das 434 Stunden, also eine Strecke von Meroe nach Jerusalem. Bei 8 Stunden am Tag macht das fast 2 Monate. Deswegen bin ich auf diese 4-5 Monate gekommen, wo der sich vielleicht beurlauben hat lassen. Der wollte unbedingt nach Jerusalem. Der wollte sowas von nach Jerusalem. Ich meine, der hätte so viele Wenn und Abers gehabt. Bestimmt hätte er sagen können, also auf mich kann die Kandake bestimmt nicht verzichten. Oder die Reise ist viel zu langweilig oder zu gefährlich. Aber er lässt sich nicht abbringen. Er folgt seiner Sehnsucht. Er will unbedingt nach Jerusalem. Und meine Frage ist, könnt ihr euch jetzt schon denken? Welcher Sehnsucht folge ich? Welcher Sehnsucht folgst du? Hat Gott eine bestimmte Sehnsucht in dich hineingelegt? Eine Leidenschaft für etwas? Für bestimmte Menschen? Für einen bestimmten Lebensstil? Für einen Dienst? Und so unterschiedlich wie wir alle sitzen, sind bestimmt auch unsere Sehnsüchte, die Gott uns gegeben hat. Eine Freundin von mir zum Beispiel geht einmal im Monat alle Bordelle in Würzburg besuchen mit einem Team. Ein Kollege von mir damals in Nürnberg hat mich total begeistert, wie er Beziehungen zu jungen, geflüchteten Männern aufgebaut hat. Und das hat ihre Leben nachhaltig verändert. Oder eine junge Mutter lebt in ihrem Stadtteil mit viel Liebe und Hingabe, investiert sich in die Beziehungen, bringt sich im Engagement ein, unterstützt, berät und betet. Jeder von uns hat wahrscheinlich eine andere Sehnsucht. Eine andere Sehnsucht und Gabe, die Gott euch geschenkt hat. Welcher Sehnsucht folgst du? Und spürst du das noch, diese von Gott gegebene Sehnsucht? Man sagt ja auch oft, brennt dieses Feuer noch in dir. Ich möchte dir Mut machen, dieser Sehnsucht immer wieder nachzuspüren und dieser Sehnsucht zu folgen. So wie der Kämmerer. Lass uns ihn von ihm anstecken lassen, sozusagen, motivieren lassen. Ich glaube nämlich, wenn Gott uns seine Leidenschaft aufs Herz legt, dann sollten wir ihr folgen. Dann dürfen wir ihr mutig folgen. Und Gott wird mitgehen, trotz vielen Wenn und Abers, genauso wie bei dem Kämmerer. Und es gibt immer genug Wenn und Abers. Egal wie lang die Strecke dauert, wie groß unsere Reise ist, lass uns nicht aufhören zu träumen. Lass uns unserer Sehnsucht folgen. Lass uns davon träumen, was Gott in unserem Umfeld durch uns persönlich und durch unseren CVM tun kann. Und lass uns von Gott in Bewegung bringen. Folge deiner Sehnsucht. Und vielleicht denkst du jetzt, ich mag das, ich will das. Aber ganz ehrlich, manchmal fehlt mir einfach die Puste. Vielleicht kann ich mich doch so eine Kutsche reinsetzen, aber das Ganze schon zu organisieren, so eine große Reise, ist mir gerade echt so anstrengend. Vielleicht fühlst du im Moment weniger Sehnsucht und Leidenschaft, sondern eher Erschöpfung. Einer hat gesagt die Tage zu mir, eigentlich brauchen wir gerade Urlaub. Vielleicht denkst du, ich kann und mag nicht mehr oder auf jeden Fall nicht noch mehr. Ich gehe davon aus, dass jeder, der hier sitzt, Verantwortung trägt bei sich im Verein und wer weiß wo noch. Und es gibt ein total tolles Bild, das möchte ich euch heute mitgeben. Das ist eigentlich von dem Geigenbauer Schleske, den wir ja auch in Berlin hören durften. Er spricht da von einem Werkzeug, mit dem er seine Geigen bearbeitet. Und ich möchte heute von einem Wagenrad sprechen, einem Kutschenrad. Vielleicht hast du das Gefühl, dass deine Reise, deine persönliche Kutschfahrt oder die in eurem Verein extrem träge und zäh ist. Dass es einfach langsam ist, dass es anstrengend ist. Und du bewunderst die Menschen um dich herum, wo du denkst, boah, die haben immer noch so viel Leidenschaft und Elan. Die fahren immer noch mit volle Kanne hier. Vielleicht schämst du dich sogar, dass du gerade dieses innere Feuer, deine Liebe, deine Leidenschaft vermisst. Und ich will dir sagen, jedes Rad, das an einer Kutsche in Bewegung ist, wird automatisch abgenutzt. Das ist nicht zu vermeiden. Kein Rad, das in Bewegung ist und kann sich ewig drehen, ohne dass es Spuren nimmt. Kein Rad kann sich ewig drehen, ohne dass es nicht zwischendurch neu geschliffen werden muss oder repariert werden muss. Als ich das damals gehört habe von dem Geigenbauer, als es um dieses Werkzeug ging und nicht um mein Kutschenrad, hat mich das unglaublich getröstet. Ich war da so an dem Punkt, wo ich dachte, ich will ja Gott, aber irgendwie will ich auch nicht. Ich kann gar nicht noch mehr. Und dann war das so tröstend zu sagen, ja, aber das ist ja die logische Konsequenz. Wenn wir uns investieren, dann wird so ein Kutschenrad automatisch abgebraucht. Es braucht zwischendurch eine neue Schleifung und eine Reparatur. Und dieser Martin Schleske, der spricht davon, dass unsere Herzen abstumpfen. Und ich würde euch gerne zwei Zitate vorlesen. Es wird automatisch abgestumpft, wenn wir uns der Welt schenken. Und er schreibt dazu in seinem Buch Herztöne, es ist nicht zu vermeiden, dass wir die Härten dieser Welt zu spüren bekommen und daran stumpf werden. Wir stoßen uns an Misserfolgen und Enttäuschungen. Wir erleben, dass Menschen und Umstände uns verletzen. An manchen Widrigkeiten und Problemen arbeiten wir uns auf. Durch manche Erfahrungen zieht sich eigene und fremde Schuld. Und er sagt, wenn wir nicht stumpf werden, haben wir auch nicht gearbeitet. Wenn Sünde uns nicht berührt, haben wir auch nicht gelebt. Unsere Stumpfheit zeigt, wir haben die Härte unserer Berufung erlebt. Es ist nicht schlimm, dass wir stumpf werden, aber fatal ist es, wenn wir uns nicht wieder schleifen lassen. Von daher lasst uns unsere Wagenräder, die alle in Bewegung sind, da wir alle viel investieren und geben, in die Werkstatt Gottes bringen. Mit abgenutzten, ungeschliffenen oder sogar gebrochenen Rädern ist es extrem mühsam, die Kutsche zu ziehen. Bring dein Herz in die Werkstatt Gottes. Hier die Tage gibt es viele Gelegenheiten dazu. Der Gebetsabend heute, Gespräche zwischendrin und aber auch immer wieder zu Hause. Wir brauchen Gottes Liebe, wir brauchen seine Vergebung und seine Erneuerung, um unseren Dienst zu tun. Vielleicht ist es gerade ein Thema, vielleicht nicht. Trotzdem möchte ich gerne jetzt einen Moment einlegen, wo wir einen Moment Stille haben und wo ihr genau jetzt das tun könnt und es nicht danach wieder verloren geht mit anderen Tagesnews. Ich möchte uns jetzt eine Zeit der Stille gönnen. Eine Zeit für dich und Gott, wo du ihn fragen kannst, zeig mir meine Sehnsucht. Zeig mir die Sehnsucht, die du mir ins Herz gelegt hast. Zeit, um dieser Sehnsucht nachzuspüren, die Gott dir gegeben hat. Oder und Zeit, ihm dein Herz, dein Wagenrad hinzulegen, wo es gebrochen ist, wo es abgenutzt ist, wo es stumpf geworden ist. Und bitte ihn, es neu zu schleifen. Und ich werde jetzt beten, dann haben wir eine Zeit der Stille, dann werde ich noch ein Lied für euch spielen und singen und dann haben wir nochmal neue Energie, nochmal für 2 weitere Punkte. Gott, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier sitzt, dass wir uns von dir haben rufen lassen in dein Reich und dass wir in deinem Dienst stehen, auf unterschiedlichste Art und Weise. Und ich danke dir für diese Worte von dem Martin Schliske und dieses Erinnern, wenn wir nicht gearbeitet haben, werden wir auch nicht stumpf. Wenn wir leben, werden wir automatisch auch mit Sünde und Erschöpfung konfrontiert. Und ich danke dir für so Orte wie jetzt, um einfach bei dir zu sein. Und wir bitten dich, dass du uns neu schleifst, im positiven Sinne, dass du uns aufrichtest, dass du uns ermutigst, damit wir wieder mit mehr Energie, mit einem gut laufenden, gut funktionierenden Rad weiterfahren können. Und wir möchten jetzt einfach 5 Minuten dafür nehmen und bitten dich, dass du zu uns sprichst, dass du durch deinen Geist uns berührst, dass du uns beschenkst mit deiner Liebe und mit deinem Wort. Amen.
deinem Platz schon lang vermisst. Bin nur am dem du nebergehst, wo die Sorgen leichter wiegen, als du es sagst. Komm und ruh dich aus, lass die Gedanken einfach fliegen. Komm und ruh
das gilt. Komm noch mal zurück zu mir. Noch zwei Gedanken, nicht mehr so ausführlich wie vorher. Der Kämmerer folgt seiner Sehnsucht. Er macht sich auf die Reise. Und wir wissen gar nicht, was er in Jerusalem erlebt hat. Ist er zufrieden? Ist er enttäuscht? Auf jeden Fall gehen wir davon aus, dass er dort eine sehr wertvolle, nicht ganz günstige und auch seltene Schriftrolle erwirbt. Die Kapitel aus dem Jesaja-Buch. Und diese beginnt er auf der Heimfahrt zu lesen. Wir gehen davon aus, dass der Kämmerer bestes Bildungsgriechisch spricht und dass er generell natürlich ein sehr gebildeter Mann war. Er liest diese Worte und obwohl er so gebildet ist, versteht er sie nicht. Er versteht nicht, was es mit diesem leidenden Mann, von dem da die Rede ist, auf sich hat. Und er kann es nicht verstehen. Das ist keine Frage des intellektuellen Verstehens, sondern diese Stelle vom leidenden Gottesknecht kann man nur von der Geschichte Jesu her verstehen. Es braucht einen Kundigen, einen Ortskundigen, der diesem Kämmerer die Zusammenhänge erklärt. Und bei Luther steht ja, er bittet den Philippus auf seinen Wagen aufzustehen. Aber wisst ihr, was im Original da steht? Ich liebe es. Da steht, er fleht den Philippus an. Er fleht ihn an. Von wem spricht dieser Prophet? Kannst du es mir erklären? Er will es unbedingt verstehen. Wer ist dieser Mann? Von wem spricht dieser Prophet? Und ich habe mir gedacht, das Spannende ist doch wahrscheinlich, dass der Kämmerer auf dem Wagen gar keine Ahnung hat, wer dieser hergelaufene Mann da war. Dieser Typ, der einfach neben seinem Wagen auftaucht. Ein tatsächlich hergelaufener Mann in staubiger Alltagskleidung, bestimmt nicht so nobel gekleidet wie der Kämmerer. Und trotzdem fleht er ihn an, bitte steig mir auf den Wagen, bitte erklär mir, was hat es mit dieser Bibelstelle auf sich. Der Kämmerer lässt sich von Philippus lehren, belehren. Er ist wissbegierig, er ist lernbereit. Und erst habe ich gedacht, trotz seiner hohen Stellung lässt er sich von dem Philippus belehren. Und danach dachte ich, wahrscheinlich ist er deshalb in so einer hohen Stellung bei seiner Kandake gelandet. Weil er ein Mensch ist, der nicht aufgehört hat zu lernen. Weil er ein Mensch ist, der nicht aufgehört hat, nach neuem Wissen zu trachten. Und meine Frage für uns heute ist, wer darf denn in unserem Wagen sitzen? Wer darf in deiner Kutsche sitzen? Auf dem Polster oder auf der harten Holzbank neben dir? Wen laden wir ein, sich zu uns zu setzen? Und wem hören wir zu? Von wem lernen wir? Und das ist auch ein Gedanke von Fresh X, was wir ja die letzten Jahre miteinander auch geteilt haben, dass wir nicht schon denken, wir wissen doch sowieso, warum die Menschen so sind, wie sie sind. Dass wir nicht schon denken, wir wissen, was sie brauchen. Dass wir nicht denken, wir wissen, was sie wollen und warum sie so denken und handeln, wie sie sind. Nein, die Devise heißt hinhören, zuhören und dazulernen. Gerade von Menschen, die anders geprägt sind. Und vielleicht auch gerade von Menschen, die uns vielleicht etwas staubig vorkommen. Ich gestehe, das ist nicht immer leicht oder angenehm. Ich denke, wir haben alle Situationen vor Augen. Ob das bei uns im CVM ist, in der offenen Tür oder bei der Arbeit mit Senioren, völlig egal. Oder ob das auch in unserem Umkreis ist, bei Kommilitonen, Arbeitskollegen, Nachbarn. Es ist nicht immer angenehm und leicht, wirklich zuzuhören. Geschweige denn davon, diese Haltung zu haben, ja, ich will dazulernen. Wir ticken alle gleich, wir Menschen. Wir bleiben am liebsten in unserer Box. Aber ich glaube, das Entscheidende ist wirklich unsere Haltung, wie wir sie von dem Kämmerer lernen können, wie wir sie von Jesus lernen können. Bin ich bereit, dazuzulernen? Will ich verstehen, warum jemand den christlichen Glauben ablehnt? Will ich es verstehen? Will ich verstehen, auf welcher Reise, wir kommen wieder zu unserem Bild, äußerlich und auch innerlich die Menschen sind, mit denen wir zu tun haben? Von daher die Frage auch für nachher, für eure Gespräche, wer darf in unserem Wagen sitzen? Welcher Person hören wir zu? Privat oder bei uns im Verein, von wem lernen wir? Und dann kommen wir schon zu dem allerletzten Punkt. Der Kämmerer ist nicht nur wissbegierig und lernbereit, er ist auch entscheidungsfreudig. Und manchen von uns fällt das leichter, manchen weniger. Der Kämmerer versteht, was es mit diesem Jesus auf sich hat und macht Nägel mit Köpfen. Bei Luther heißt es, siehe, da ist Wasser, was hindert, dass ich mich taufen lasse? Was hindert's? Naja, wahrscheinlich wäre uns noch allerhand eingefallen. Zum Beispiel, Moment, das geht nicht so schnell. Du musst noch einen richtigen Taufkurs machen. Du musst doch erstmal drüber schlafen. In der Kürze der Zeit kannst du das gar nicht verstanden haben. Das ist echt eine weitreichende Entscheidung. Nee, also mach mal einen Schritt langsamer. Oder wir hätten vielleicht auch gesagt, wenn wir der Philippus gewesen wären, oh nee, also in so einer Pfütze kann ich dich echt nicht taufen. Das ist doch kein geweihtes Wasser. Und da brauchst du einen richtigen Gottesdienst. Ach, und vorher müssen wir auf jeden Fall nochmal Abendmahl feiern. Du brauchst Paten, du brauchst einen Taufspruch. Punkt, Punkt, Punkt. Ihr seht, ich übertreibe ein bisschen, aber die Jungs damals waren eindeutig schneller als wir heute. Das kann man mit Sicherheit sagen. Nichts, nichts hindert Philippus daran, den Kämmerer hier und jetzt an Ort und Stelle zu taufen. Ihm war klar, dass die Begegnung zwischen dem Kämmerer und ihm von Gott herbeigeführt war. Und dass Gott selbst, so soll es eben auch rüberkommen, alle Hindernisse für diese Taufe aus dem Weg geräumt hat. Ich meine, ist ja schon nicht so normal, dass da ständig Wasser ist und man dann irgendwie den taufen kann. Also, der Philippus ist sich sicher, kann ich machen. Aber was ist mit dem Kämmerer? Warum war er so sicher? Ich habe mich gefragt, war er jemand, der generell sehr schnelle Entscheidungen getroffen hat, vielleicht sogar voreilige? Ich denke nicht. Ich finde, diese Reise, 5000 Kilometer, 5 Monate Urlaub und so, ist schon gut organisiert und geplant. Ich vermute, er spürte in dem Moment Gottes Reden und Handeln. Er spürte, da ist was, dem muss ich nachgehen. Aber er hat garantiert nicht alles bis ins letzte Detail abgewogen. Und vielleicht war er sich auch nicht 180% sicher. Er ist seinem Herzen gefolgt. Er hat alles auf eine Karte gesetzt. Er war mutig. Er hat eine mutige Entscheidung getroffen. Jetzt, in dem Moment, und sie nicht auf die lange Bank geschoben. Und deshalb meine letzte Frage heute Morgen. Wo können wir da wiederum von dem Kämmerer lernen? Wo können wir Dinge abwägen? Aber wo können wir auch mutig nach vorne gehen? Eine persönliche Entscheidung treffen oder als Verein eine mutige Entscheidung treffen. Ich glaube, es kann ganz unterschiedlich sein. Zum Beispiel eine persönliche Entscheidung, endlich auf jemanden zuzugehen, mit dem du noch was klären musst. Positiv oder negativ. Oder auf jemanden zuzugehen und ihn zu bitten oder sie zu bitten, dass sie dich unterstützt, für dich betet oder dich berät. Auch das kostet Mut. Oder eine Entscheidung als Verein, etwas sterben zu lassen, was uns allen schwerfällt, oder etwas Neues zu beginnen, was vielleicht den anderen schwerfällt. Im Vertrauen auf Gott. Ich glaube, wir möchten als Deutsche vor allem gern alles abwägen. Wir möchten alles bedacht haben, alle Risiken, alle Möglichkeiten, alle Konsequenzen. Und das hat viel Gutes. Aber es kann uns auch blockieren. Es kann wichtige Prozesse und Entwicklungen aufhalten oder einfach in ein unerträgliches Schneckentempo verlangsamen. Es braucht mutige Entscheidungen. Die etwas wagen, die etwas ausprobieren. Das ist der letzte Punkt. Von daher, wenn ihr euch erinnert, 3 Dinge von dem Kämmerer, die mich unglaublich faszinieren und begeistern. Er folgt seiner Sehnsucht. Er ist wissbegierig und lernbereit, obwohl er schon den Top-Posten in seinem Leben erreicht hat. Und er trifft mutige Entscheidungen. Er ist entscheidungsfreudig. Und ich habe das zusammengefasst für euch, weil wir uns gleich in Gruppen zusammensetzen und miteinander quatschen dürfen. 3 Fragen, die das einfach nochmal aufgreifen. Und ich schaue mal gerade die tolle Moderatorin an. Sie sagt euch gleich, wie es funktioniert. Ich sage euch noch, wenn wir uns gleich in Gruppen zusammensetzen, bitte denkt nicht, diese 3 Fragen ist eine Liste, die ihr abarbeiten müsst. Ich hoffe, hier oder an der anderen Stelle hat bei euch was gezündet. Und ihr habt gemerkt, das ist eine Frage, die ist gerade für mich dran. Und über die Frage tauscht euch bitte jetzt aus. Und die Frage nehmt mit. Und das andere könnt ihr auch erstmal getrost vergessen. Wir hören oft so viel und danach haben wir gar nichts mehr im Kopf. Von daher merkt euch lieber eine Frage oder eine Sache, die ihr mitnehmen wollt, anstatt alles. So, zum Inhaltlichen und zum Praktischen sagt jetzt die Claudia was.
Vielen, vielen Dank, liebe Dani. Das war echt der Hammer.